Ja, schön, wieder einmal unter Ihnen zu sein, sein zu dürfen hier. Schön, Hannover. Freut mich, dass ich hier sein darf mit Freddy zusammen heute Nachmittag und dann auch morgen noch zum Gottesdienst. Wir haben, wie schon von Wolfgang erwähnt, einen großen Büchertisch dabei und da möchte ich Ihnen gerne einiges vorstellen, das wir neu mit dabei haben. Und dann noch ein paar weitere kurze Bekanntmachungen. Zum Ersten, Israel, dieses Jahr natürlich, hat mir vorher schon ein Bruder gesagt, besonders natürlich relevant und wichtig, weil wir uns daran erinnern, oder auch das Jubiläum wurde schon gefeiert, vor des 70. Jahrestages seit der Gründung des modernen Staates Israel. Und das ist wirklich ein Grund zum Feiern, ein Grund, sich darüber auch Gedanken zu machen, was Israel bedeutet und was wir auch als Christen davon halten sollen, was alles in diesem Land geschieht und was es für uns persönlich bedeutet. Und es gibt so gewisse Fragen, die dann immer wieder mal auftauchen in diesem Zusammenhang. Fragen zum Thema Israel, zum Thema, wie wir Christen mit dieser Frage, mit diesem Thema umgehen sollen. Und wir haben 7 dieser Fragen zusammengefasst in kleinen, dünnen Büchlein. Wir sehen hier einmal das Paket. Das ist natürlich, sind alle 7 zusammen. Man kann die Büchlein auch einzeln kaufen. Im Paket sind sie dann etwas günstiger. Und dieses Paket mit dem Brennpunkt Israel hat die Themen Israel, Jerusalem, Staatsgründung, Sechstagekrieg, verschiedene Aspekte zu diesem Weltbrennpunkt in einzelnen Büchlein. Eines davon zum Beispiel ist von Freddy Peter mit dem Titel Warum sollen Christen für Jerusalems Frieden beten? Ist der Beamer abgeschaltet? Entschuldigung. Komm gleich.
Wie lange noch?
So, langsam erscheint das am Horizont hier. Ja, wollte einschlafen. Familie. Gut, ja, also nochmals zu diesen Büchern. Und jetzt sieht man es da langsam, es kommt, wird heller. Und das eine Büchlein hier, Warum sollen Christen für Jerusalems Frieden beten? Im Alten Testament wird dazu auch gefordert, für Jerusalems Frieden zu beten. Aber gilt das für uns Christen heute auch noch? Was können wir als Christen des Neuen Bundes davon lernen? Und der Freddy Peter geht auf diese Frage ein, kurz und bündig, in einigen Punkten zusammengefasst, biblisch begründet und alles zusammen eben als ganzes Paket. Lohnt sich sehr, das mitzunehmen und diesen Fragen nachzugehen in diesen 7 Büchlein insgesamt. Dann ein weiteres Büchlein mit dem Thema Israel, aber auch in Bezug auf uns heute als Christen in der heutigen Zeit, von unserem Gründer des Missionswerkes Wim Malko geschrieben, neu aufgelegt mit dem Titel Jesus in Gilgal. Gilgal war ja der Ort, wo das Volk Israel sich zum ersten Mal gelagert hat, nachdem es den Jordan durchquert hat. Und da war dann die Wüstenwanderung vorbei. Das war der Zeitpunkt, wo die Zeit der Wüstenwanderung, die 40 Jahre durch waren. Es begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Volkes Israel, als sie hier in Kanaan angelangt waren Und zum Beispiel hat an diesem Zeitpunkt auch das Manna aufgehört, das Gott ihnen 40 Jahre lang gegeben hat. Und Margot sieht hier spannende Parallelen zwischen dem Volk Israel in Gilgal und Jesus an Golgatha und was es für uns Christen bedeutet und was wir aus diesem Ereignis, aus der Geschichte des Volkes Israels für uns persönlich lernen können, wie das heilsgeschichtlich wunderbar zusammenpasst, diese beiden Ereignisse in diesem dünnen Büchlein von Wim Malgo. Dann etwas mehr Seiten hat das nächste Buch. Es ist ein richtiges Bibelstudium, ein Führer für ein Bibelstudium. Nicht alle Bücher sind gleich einfach zu verstehen. Das Buch Daniel hat einen einfachen Beginn, sozusagen, was man in der Sonntagsschule hört von den drei Freunden und von Daniel in der Löwengrube. Aber dann geht es dann auch schnell in verschiedene Visionen, prophetische Aussagen, die Daniel vom Herrn erhalten hat, was über die Zukunft Israels und die Weltgeschichte, was er schon von Gott sehen durfte. Und wenn man das studieren möchte, dann ist es gut, wenn man vielleicht eine Hilfe dazu hat, einen Studienführer, der schön Abschnitt für Abschnitt durchführt, die schwierigen Punkte erklärt und auch mit ein bisschen mit Fragen an den Text und ein bisschen weiterführenden Fragen auffordert, nachzudenken und ein bisschen tiefer den Text zu betrachten. Dieses Buch hier, in 40 Tagen durch das Buch Daniel, das ist so eine Hilfe. Das kann man gut zu persönlich durchnehmen oder auch in einem Hauskreis, in einem Familienandacht oder einfach es gibt verschiedene Orte, wo man das machen kann zusammen oder alleine. Und es hilft einfach diesen Propheten Daniel, das Buch des Propheten Daniel, systematisch einmal durchzugehen, in 40 Tagen, 40 Abschnitten das zu studieren. Und es ist eine wertvolle Hilfe zum besseren Verständnis dieses wichtigen Buches der Bibel mit so vielen prophetischen auch Aussagen. Und zuletzt auch noch etwas mit 40 Tagen, aber ganz ein anderer Aspekt. Es gibt ja schon ganz verschiedene 40 Tage Bücher, Andachten, vor allem im amerikanischen Markt gibt es da ganz viele. Und wir haben uns jetzt diesem Trend ein bisschen angeschlossen, aber wir haben etwas herausgebracht von einem lieben Bruder, der schon etwa 10 Jahre beim Herrn ist, ein Mitarbeiter in unserem Werk, Burkhard Fetsch, mit dem Titel Anleitung zum Glücklichsein. Das ist ein Andachtsbuch mit 40 kurzen Andachten zum Thema Leben im Glauben, wieder neu die Beziehung zu Gott aufzubauen, seine Nähe zu suchen, zu ihm zurückzukehren, mit ihm im Glauben zu wachsen. Kurze Gedanken von dem Mann, der viel auch seelsorgerlich gearbeitet hat, viele Nöte kannte und einfach aus seinen vielen Erfahrungen auch mit dem Herrn diese 40 kurzen Andachten geschrieben hat, die in diesem Büchlein zusammengefasst wurden. Es ist ein kleines Büchlein, das man gut mitnehmen kann in die persönliche Bibellese und Andachtszeit zur Stärkung und zur Ermutigung und zum Wachstum im Glauben. Dieses Büchlein von Burkhard Fetsch, Anleitung zum Glücklichsein. Ja, und ich möchte gerne auch nochmals hinweisen, ich denke, vielen ist das bekannt, aber einfach nochmals ein kurzer Hinweis auf unsere Zeitschriften. Die sind ja kostenlos erhältlich. Viele sind wahrscheinlich aufgrund der Annonce in der Zeitschrift hier, wo wir auch unsere Versammlungen jeweils bekannt geben, wo wir uns wieder auf Tournee befinden. Und beide Zeitschriften, der Mitternachtsruf und die Nachrichten aus Israel, die erscheinen monatlich, Mitternachtsruf mit dem Schwerpunkt des prophetischen Wortes und was in unserer Zeit geschieht aus diesem Blickwinkel, und Israel, Nachrichten aus Israel, speziell mit dem Fokus auf Israel und den Ereignissen in diesem Land, auch mit dieser biblisch-prophetischen Perspektive. Beide Zeitschriften sind kostenlos, Sie dürfen sie gerne mitnehmen, auch zum Weitergeben. Und wenn Sie es noch nicht haben, dürfen Sie sich auch gerne für ein Abonnement eintragen, hinten am Büchertisch. Und wir haben genügend davon, Sie dürfen auch gerne eben mitnehmen, auch für andere Leute, selbst wenn Sie die Zeitschrift schon haben. Und jetzt noch etwas Besonderes. Wir haben das Anliegen, auch das Evangelium natürlich weiterzugeben. Das ist, ich denke, für jeden von uns Christen eigentlich unser Hauptauftrag. Deswegen sind wir hier auf der Welt, deswegen sind wir noch hier. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, in der heutigen Zeit natürlich, was sehr wirksam ist, ist einfach das Vorleben, Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, den Glauben ganz lebendig und glaubwürdig vorzuleben. Man kann auch auf die Straße gehen, Traktate verteilen. Und manchmal ist es so, dass dann diese Traktate entgegengenommen werden, aber oft ist es auch so, es wird nicht so viel Wertschätzung denen gegenüber gegeben. Und vielleicht hilft es etwas ein bisschen Wertiges weiterzugeben. Und wir haben in der Weihnachtszeit schon oft solche Verteil-CDs produziert, mit einer kurzen Botschaft auf einer CD schön verpackt, die man jemandem mitgeben kann. Und diese CDs waren speziell für die Weihnachtszeit natürlich gedacht, mit einer Botschaft in diese, die da speziell die Leute anspricht in der Weihnachtszeit. Und wir möchten jetzt, wollten etwas produzieren, das auch für das ganze Jahr passt. Und da haben wir diese Verteil-CD jetzt ganz neu produziert, weil Leben schön ist. Das ist 15 Minuten kurze Botschaft zu diesem, eine evangelistische kurze Botschaft mit zwei Liedern untermalt. Und bevor ich jetzt noch mehr dazu sage, möchte ich Ihnen einfach kurz Sie reinhören lassen, dass Sie ein bisschen einen Eindruck davon erhalten, was in dieser CD steckt. Und dass nicht ganz nur Ton ist, haben wir auch noch ein paar Bilder hinterlegt. Aber die CD ist nur zum Hören gedacht, aber die Bilder einfach ein bisschen untermalt für das, was Sie jetzt hören, ein Auszug aus dieser CD.
Weil Leben schön ist. Eine Zeit lang sah man an deutschen Autobahnen große Plakate mit verschiedenen Fotos darauf und der Überschrift Weil Leben schön ist. Diese Plakate sollten die Autofahrer dazu anhalten, vorsichtig zu fahren, runterzugehen vom Gas, weil das Leben schön ist. Wir grillen mit Freunden, weil Leben schön ist. Wir sehen ein miteinander alt gewordenes und sich immer noch liebendes Ehepaar, weil Leben schön ist. Schließlich ist er nach 3 Tagen aus dem Tod auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er ist der Held des Lebens und schenkt ewiges Leben. Trotz aller Schönheit ist unsere Welt vom Blut gezeichnet, von Krieg, Krankheit und Trauer, von Elend, Hass, Verzweiflung und jeder Art von Not. Geben Sie das Leben nicht auf und rufen Sie den Namen des Herrn Jesus an. Er vergibt, er schenkt Ihnen ewiges Leben.
Deine Zeit ist nur geliebt
und sie geht so schwer vorbei. Kurzes Reinhören in diese CD. Gerne dürfen Sie am Büchertisch mitnehmen, auch mehrere Exemplare. wenn sie verteilen möchten, wenn sie Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden weitergeben möchten, dürfen sich gerne bedienen. Wir haben noch eine zweite CD mit dem Fokus auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Nicht, dass wir über die Fußball-Weltmeisterschaft reden, aber mit dem Thema Fußball beginnen wir und zeigen auch hier, was wirklich zählt im Leben. Beide CDs sind am Büchertisch erhältlich und Sie dürfen sich gerne dort bedienen zum Verteilen. Ja, dann möchte ich noch gerne auf zwei Freizeiten hinweisen. Die eine ist für alle Altersgruppen und die andere ist speziell für jüngere Leute. Die eine Freizeit ist unsere Sepalma-Woche. Das ist ein Ort in Ungarn, ungefähr 2,5-3 Stunden von Wien, Österreich entfernt mit dem Auto. Und das ist richtig schön gelegen an einem ganz ruhigen und wunderbaren Ort in einer Lichtung, wo es eigentlich nur dieses Gelände hat und dann hat es noch ein großes Pferdegestüt. Es hat wunderbare Wanderwege, es hat Orte, wo man sich erholen kann. Und die Freizeit ist mit Norbert Lied. Es wird jeden Tag eine Andacht geben, wo wir durchgehen durch ein biblisches Buch. Und dazu hat man aber viel Freizeit. Man hat die Möglichkeit, einmal nach Budapest zu gehen für einen Ausflug oder zum Plattensee. Da kann man sich freiwillig daran beteiligen oder nicht. Und es ist einfach eine Zeit, eine Woche vom 8. bis 15. Juli dieses Jahres, eine Zeit der Erholung, der Stärkung, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und wirklich etwas Zeit, einfach ein bisschen abzuschalten an diesem schönen Ort in Ungarn. Und das Zweite ist eine Jugendfreizeit. Ich weiß nicht, der Ort Rehe im Westerwald, ist das Ihnen ein Begriff? Ich denke einigen schon. Das ist ein sehr bekannter Ort, wo viele verschiedene Freizeiten im Jahr stattfinden. Und dieses Jahr möchten wir speziell etwas für unsere Jugend anbieten. Wir haben eine große Jugend in Dübendorf, aber wir möchten das auch jedem anbieten, Jugendlichen so ab 16 Jahren bis ungefähr 30, 35 so, um einfach mal die Zeit, ein verlängertes Wochenende dieses Jahr im August in Rehe zu verbringen. Das ist vom 16. bis 19. August. Und die Leitung liegt beim Mitternachtsruf. Wir haben zwei unserer Mitarbeiter, Nathanael Winkler, der unser Jugendleiter ist, auch bei uns in Dübendorf, und noch Elia Maurice, der auch sehr viel Erfahrung hat mit der Jugend- und Familienseelsorge und auch hier wertvolle Beiträge geben kann, haben wir dabei. Dazu noch von den Lillenbogenbrüdern Hartmut Jäger und noch Horst Helmut Katzmasik, der Leiter dieses Freizeitheims selbst, der dann den Abschluss machen wird. Es soll eine Zeit sein der Herausforderung, auch für Jugendlichen mit Themen, die sie wahrscheinlich sehr interessieren, die auch sie sehr betreffen in ihrem persönlichen Alltagsleben, und auch eine Zeit einfach der Freizeit. Es ist ein wunderschönes Gelände, man hat viele Möglichkeiten, sich dort sportlich auch zu betätigen. Diese Freizeit ist eben für Jugendliche. Wenn Sie Jugendliche kennen, die vielleicht daran interessiert sein sollten, dann nehmen Sie doch Flyer mit, geben Sie weiter. Es würde uns freuen, wenn viele Freunde des Mitternachtsrufs auch dabei wären aus ganz Deutschland, wo wir unterwegs sind. Das wäre schön, wenn wir da eine schöne große Gruppe zusammen hätten, dieses Jahr im August. Flyer sind am Büchertisch erhältlich. Ja, soweit von meiner Seite. Ich würde jetzt dann Fredi übergeben und wünsche Ihnen Gottes Segen beim Hören seines Wortes.
Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich für diese Nachmittagsversammlung. Schön, dass wir wieder mal bei Ihnen sein dürfen in herrlichen Hannover, als wir da durch eure schöne Stadt gefahren sind. So weit und so grün. Also, in der Schweiz ist es auch grün, aber alles ist viel enger. Viel, viel enger. Deshalb sind die Schweizer eben ab und zu ein bisschen so, auch in ihrem Gemüt und so weiter. Aber dafür klappt es dann auch dementsprechend. Aber hier ist das wirklich eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Vielen Dank, Wolfgang, auch für die einleitenden, begrüßenden Worte. Und du hast da vieles vom Thema schon genau angetippt. Bevor ich einsteige, möchte ich doch auch noch ein Gebet sprechen. Wir bleiben dazu sitzen. Vater im Himmel, jetzt möchten wir einfach bitten, dass du uns Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz, dass du uns die Ohren öffnest, dass wir recht hören, vor allem aber unsere Herzen, dass wir verstehen, was du durch dein Wort uns sagen möchtest. Wir bitten dich einfach um Gnade für diesen Nachmittag, auch zur Weitergabe dieser Botschaft. Und es soll alles zur Ehre deines Namens dienen. Ich danke dir dafür. Amen. Herr, wie lange noch? Leider ist in manchem Leben von Kindern Gottes keine solch herrliche, friedliche Abendstimmung auszumachen, solch ein herrlicher Ausblick auch mit Hoffnung. Es sieht vielmehr so aus. Manch einer stellt sich vielmehr die Frage angesichts von Not, von Leid und Ungerechtigkeit in Ehe, Familie, Verwandtschaft, vielleicht in Nachbarschaft und auf Arbeit. Wie soll das weitergehen? Wie soll das weitergehen? Wie lassen sich die harten persönlichen Erfahrungen, die gesellschaftlichen Entwicklungen und insbesondere die Lage in Nahost mit der Allmacht Gottes vereinbaren? Und wir fragen, Herr, wo bleibst du? Warum leiden die hilflosen Gottesfürchtigen, während die starken Gottlosen gedeihen? Warum herrscht statt Gerechtigkeit solche Ungerechtigkeit? Herr, wie lange noch? Diese Frage ist so alt wie die Menschheit. Ganz konkret wird sie in Psalm 94 gestellt. Psalm 94 ist ein Herzensschrei für alle Generationen von Gläubigen, die unter Ungerechtigkeit leiden. Und wir finden in diesem Psalm eine Gesellschaftsbeschreibung, die passender für unser 21. Jahrhundert nicht sein könnte, wie wir gleich noch sehen werden. Dieser Psalm, er zeigt den scheinbaren Triumph des Ungerechten über den Gerechten, aber auch die Gründe, warum Kinder Gottes trotz allem unverständlichen Leid zuversichtlich sein können. Dabei dürfen wir nun aber die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass dieser Psalm in erster Linie für das Volk Israel geschrieben worden sind. Denn die Psalmen, sie sind ja das Liederbuch Israels. Psalm 94 ist nun ein sehr persönliches und ein prophetisches Lied. Es stellt insbesondere die endzeitlichen Zustände dar, die kurz vor der Wiederkunft Jesu und seiner Herrschaft auf Erden geschehen werden. Das wird also ein Psalm sein, den der bedrängte jüdische gläubige Überrest Israels in der großen Trübsalzeit mit Bitten und Flehen dem Herrn singen, ja, vorhalten wird. Herr, wie lange noch? Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, ja, wer ist dieser gläubige Überrest Israels? Und woher wissen wir, dass dieser Psalm die Zeit vor der Wiederkunft Jesu beschreibt? Diese Dinge werden nicht wörtlich so erwähnt, schüttel mir das jetzt einfach so aus dem Ärmel. Ihr wisst ja, ich habe das hier schon mal gesagt, eine Predigt, die man aus dem Ärmel schüttelt, das ist eben eine armselige Predigt. Aber so soll es ja bei uns nicht sein. Es soll basierend auf dem Wort Gottes sein, so dass ihr das auch nachvollziehen könnt, weil ihr müsst ja auch prüfen. Ja, prüfen alles, das Gute dann behalten. Also, zur Beantwortung dieser Fragen muss ich zuerst noch ein wenig weiter ausholen und den großen endzeitlichen Rahmen der kommenden Ereignisse darlegen. Was ist das nächste Ereignis auf Gottes prophetischer Agenda? Was ist das nächste Ereignis? Die Entrückung, genau. Die Entrückung. Dieses herrliche Geschehen wird von Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17 wie folgt beschrieben. Da heißt es, der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten. Also der Ausblick auf die Hinwegnahme der Gläubigen von dieser Welt soll uns trösten, soll uns Mut machen. Anschließend an dieses besondere Ereignis, das total chaotische Verhältnisse auf dieser Welt auslösen wird, überall sind Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder weg, die in Verantwortung gestanden haben, Regierungsbeamte, Männer und Frauen im öffentlichen Dienst oder in Spitälern, überall fehlen wichtige Leute und es wird das nackte Chaos ausbrechen. Und dieses Chaos wird dann ein Mann ganz besonders ausnützen, um eine schreckliche Herrschaft aufzurichten, nämlich der Antichrist. Es beginnt anschließend an die Entrückung die sogenannte siebenjährige Trübsalszeit mit dieser Schreckensherrschaft des Antichristen und gefolgt von nie dagewesenen Gerichten. Jesus betont das in Markus Kapitel 13, Vers 20, wenn er sagt, und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Also diese Gerichtszeit ist auf diese 7 Jahre begrenzt, weil sie so schrecklich ist, dass kein Mensch überleben würde. Und vor allem um der Auserwählten willen, sagt Jesus. Diese Auserwählten, von denen der Herr hier im Markus-Evangelium spricht, das ist der sogenannte biblische bzw. der jüdische gläubige Überrest. Das sind Menschen, die während dieser Gerichtszeit zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Wir, die wir gläubig sind, die werden alle entrückt werden. Und anschließend an die Entrückung gibt es dann Menschen, die fragend sind, was ist da passiert, wo sind all die Leute, und die sich dann wirklich Gedanken machen und im Wort Gottes erkennen, dass das die Entrückung betroffen hat und sich dann von Herzen dem Herrn Jesus zuwenden und sich bekehren. Weil sie aber Nachfolger Jesu sind, werden sie natürlich auch das Wesen dieses neuen Weltenführers erkennen und ihm die Gefolgschaft verweigern, die Anbetung, die dann gefordert wird, auch. Und sie werden sein Mahlzeichen nicht annehmen, den Namen des Tieres bzw. die Zahl seines Namens, wie das in Offenbarung 13, 17 heißt. Als Folge dieser Ablehnung können sie dann auch nicht mehr kaufen und verkaufen und sie werden grausam verfolgt. Und diese Zeit der totalen Kontrolle mit all ihren Folgen, sie steht schon vor der Tür. In der letzten vergangenen Woche hat das Schweizer Fernsehen eine Sendung aus China aufgezeigt, wie in Shanghai und anderen Teststätten heute mit unzähligen Kameras an allen Straßenkreuzungen und an Hausecken die ganze Bevölkerung dieser Städte kontrolliert und gescannt wird. Also mit Gesichtserkennungen sieht man da genau, wer wo wie sich bewegt. Fährt man zum Beispiel bei Rot über die Kreuzung, wird gleich nebenan auf einer digitalen Säule erscheint dann der Name des betreffenden Übertreters und sein Bild an den Pranger gestellt, öffentlich, für jeden sichtbar, und zwar nicht verzögert, eine Stunde später, sondern sogenannt in Echtzeit. China erhofft sich dadurch mehr Sicherheit und Ordnung. Und was die Kameras nicht erfassen, das erfassen die Handys. In China gibt es 1,8 Milliarden mobile chinesische Handynutzer und diese erzeugen eine Unmenge an Daten, die überall erfasst werden und in die zentralen Computer hineinlaufen. In China gibt es ein sogenanntes soziales Kreditsystem von 350 bis 950 Punkten. Nach geheimen Kriterien legt der Staat fest, wie ehrlich, wohlhabend, vertrauenswürdig und politisch korrekt jemand ist und vergibt die entsprechenden digitalen Kreditpunkte. Also jeder, der ein Handy hat, der ist dann angeschlossen an dieses System und der sieht da, auf welchem Kreditniveau er da ist. Die Handybenutzer in China, die sind viel aktiver als wir hier. Die ganze Bevölkerung, die bestellen, reservieren und bezahlen alles mit ihren Handys. Und so ist dieses Kreditsystem eine sehr beängstigende Entwicklung. Denn Leute mit einem tieferen Kredit, die werden in ihrer Bewegungs- und Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Einer der wenigen noch unabhängigen Journalisten, mit denen das Schweizer Fernsehen sprechen konnte, der bestätigte, er könne nicht mehr Zug fahren und fliegen. Auf seinem Handy erscheint, wenn er eine Buchung ausgewählt hat und eine Zugverbindung und dann das Ticket bestellen will, dann erscheint eine Meldung auf seinem Handy: Sie sind als unehrliche Person registriert, vorübergehend können Sie kein Billett lösen. Er kann keine Wohnung mehr kaufen, kein Geschäft gründen. Nach welchen Kriterien, wie gesagt, dieses System aufgebaut ist, das weiß nur ein innerer Zirkel in China, in Peking selber, aber dieses System funktioniert und hat dort einen massiven Einfluss auf das normale Leben. Nun könnte man sagen, ach Freddy, das ist doch in China, das ist doch weit weg und der Mao wollte doch auch schon vor Zeiten seine ganze Bevölkerung versklaven, das betrifft uns doch nicht. Nun, ist das wirklich so? Der Bericht hat aufgezeigt, dass immer mehr andere Staaten sich an diesem System beteiligen. Ganz aktuell ein Beispiel aus Luxemburg, nicht mehr so weit fern. In Luxemburg ist es so, wenn ein Chinese eine Schengen-Visum beantragen will, dass er in die EU einreisen kann, wenn der Mann dann vorweisen kann, dass auf seinem chinesischen sozialen Kreditsystem 700 Punkte oder mehr drauf sind, dann wird ihm hier erleichterte Einreise gewährt. So weit sind wir schon. Da fragen wir uns, Herr, wie lange noch? Also, diese antichristliche totale Kontrolle wirft ihre Schatten in unsere Zeit hinein. Da sehen wir, wo wir heute schon stehen. Richtig angewendet wird dann das weltweit in der siebenjährigen Trübsalszeit und die wird dann abgeschlossen durch die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in großer Kraft und Herrlichkeit, um Gericht zu halten und dann anschließend das tausendjährige Reich hier auf Erden aufzurichten. Nun, das ist so ein wenig das Bild der prophetischen Agenda Gottes, das noch bevorsteht. Wieso wissen wir nun, dass sich der Psalm 94 in erster Linie an den jüdischen Überrest richtet, der dann in dieser schrecklichen Zeit vor der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit lebt? Nun, zum einen ist dieser Psalm für Israel geschrieben, das haben wir schon vorher kurz erwähnt. Die Psalme, sie sind das Gebets- und Liederbuch Israels. Das wird in dem Psalm selber erwähnt, zweimal wird dort das Volk erwähnt, wir werden es dann gleich nachher auch nochmal sehen. Das ist das Volk Gottes gemeint und einmal wird auch der Gott Jakobs genannt. Das bezieht sich alles auf Israel. Zum anderen befindet sich der Psalm 94 in einer Reihe von sogenannten 8 Königspsalmen oder Reichspsalmen. Der erste ist Psalm 93 und dann geht es weiter bis Psalm 100. Es ist interessant, diese Psalmen, die werden in der Septuaginta alle David zugeschrieben. Dort heißt es in der Überschrift von David. Die Septuaginta, das ist ja diese griechische Übersetzung des Alten Testaments, die 70 spezielle, besondere, berufene Lehrer Israels damals in die Weltsprache griechisch übersetzt haben. In Alexandria begannen die ihr Werk 280 vor Christus. Und es gibt eigentlich keinen Grund, dass wir diesen Angaben nicht vertrauen können, weil die waren ja nur wenige Jahrzehnte nach Zusammenlegung des ganzen alttestamentlichen Kanons waren die schon mit ihrer Arbeit unterwegs. Also diese Psalmen, darf man annehmen, sind alle von David. Psalm 93 bis 100, sie beschreiben alle zusammen die Aufrichtung des tausendjährigen Königreiches von Christus. Die allermeisten Ausleger, die definieren das eindeutig so, wie zum Beispiel auch Arno Gebelein in seinem Kommentar zur Bibel sagt er, sie sind zum größten Teil zum Inhalt seine Herrschaft als Richter und sie zeigen die Segnungen des kommenden Zeitalters, also des tausendjährigen Reiches. Jesus wird dann König über Israel sein und Herrscher über alle Nationen. Diese Psalmen, sie zeigen genau das. Psalm 93 beschreibt den Herrn als König. Er wird konkret wird dort der König genannt. In Psalm 95 beschreibt es die Anbetung des Königs. Psalm 96 die Majestät des Königs. Psalm 97 die Macht des Königs. Psalm 98 den Lobpreis für den König. Psalm 99 beschreibt die Herrlichkeit des Königs. Und der König wird dort überall wörtlich erwähnt. Und schließlich beschreibt dann Psalm 100 den überschwänglichen Dank für den König. Das dürft ihr gerne zu Hause dann mal nachlesen und mal gucken, wie sich das alles auf den König bezieht. Innerhalb dieser Serie über die kommende souveräne Herrschaft Gottes über Israel und die Nationen steht nun der Psalm 94. Der König wird dort aber nicht erwähnt. Aber wo ist denn der Zusammenhang zu diesen Königspsalmen? Dass wir wissen dürfen, dass hier nicht ein Fehler beim Zusammenstellen dieser Reihe entstanden ist, sondern dass der Heilige Geist auch darüber gewacht hat. Seht ihr, dem Aufrichten seines Königreichs geht die Wiederkunft des Herrn natürlich voran. Und damit verbunden das Gericht, das gerechte Gericht des Königs. Und genau das wird hier in diesem Psalm beschrieben. Damit wissen wir also, der langen Rede kurzer Sinn, es geht um den jüdischen Überrest, Israels, den Gläubigen, und es geht um die Zeit vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Und damit kommen wir zur ersten Strophe dieses prophetischen und so persönlichen Liedes. Ich habe mal diese Strophe benannt mit brennende Fragen. Die erste Strophe, sie besteht aus drei Versen, und alle anderen fünf Strophen, die bestehen jeweils dann aus vier Versen, die immer eine Einheit bilden. Und wir möchten miteinander das nun wirklich Vers für Vers miteinander betrachten. Also, die erste Strophe, brennende Fragen. Im Vers 1 beginnt David: Du Gott der Rache, o Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor. Leuchte hervor bedeutet, komm, tritt in Erscheinung, du Gott der Rache. Ein sehr bemerkenswerter Einstieg. Das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott als Gott der Rache bezeichnet wird. Gerne bezeichnen wir den Herrn mit Ausdrücken wie Gott der Liebe oder Gott des Friedens, Gott der Hoffnung, Gott der Gnade oder Gott allen Trostes, aber Gott der Rache, und das gleich zweimal in nur einem Vers, geht eigentlich gar nicht in unserer ach so toleranten Zeit, oder? Nun hat diesbezüglich jemand geschrieben: Es ist traurig, dass man so viele bekennende Christen findet, die anscheinend den Zorn Gottes als etwas empfinden, was sie entschuldigen müssten. Oder zumindest wünschten sie, so etwas gäbe es nicht. Andere geben sich der Täuschung hin, Gottes Zorn passe nicht zu seiner Güte, und so versuchen sie, ihn aus ihren Gedanken zu verdrängen. Aber Gott schämt sich nicht, kundzutun, dass Rache und Grimm zu ihm gehören. Der Zorn Gottes ist genauso Teil der göttlichen Vollkommenheit wie seine Treue, seine Macht und seine Gnade. Das Wesen Gottes selbst macht die Hölle zu einer genauso notwendigen Realität wie den Himmel. Liebe Freunde, Gott ist heilig. Heilig bedeutet abgesondert. Ja, von was ist er abgesondert? Abgesondert von aller Finsternis. Er lebt im Licht. Abgesondert von aller Sünde. Er ist sündlos. Und das beinhaltet eben auch, Sünde zu hassen. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist vollkommen, er ist wunderbar. Und Sünde schließt seine Gegenwart total aus. Der Prophet Habakuk sagt im Alten Testament, Kapitel 1, Vers 13: Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Wie wollen wir dann vor diesem Gott bestehen können? Wie wollen wir als sündige Menschen Gemeinschaft haben mit diesem heiligen Gott, der uns gar nicht ansehen kann aufgrund unserer Sünde? Deshalb brauchen wir Jesus, deshalb brauchen wir das Kreuz, deshalb brauchen wir den, der die Wahrheit und das Leben ist, der Weg zum Vater ist, weil er hier am Kreuz den vollen Preis bezahlt hat für alle unsere Übertretungen, für alle unsere Schludrigkeiten, für unsere Sünden, für alles, was ihn nicht gemeint hat. Dort finden wir totale Vergebung, Befreiung von Lasten und Schulden und ein neues Leben. Und so werden wir bereit, diesem lebendigen Gott eins zu dienen. Weil wenn wir bei ihm ankommen, dann sieht er nicht uns, er sieht Christus in uns, seinen geliebten Sohn, der den vollen Preis am Kreuz bezahlt hat. Gott ist nicht nur heilig, sondern Gott ist auch allwissend. Und das ist ganz wichtig für diesen ersten Vers zu verstehen, wenn es um Rache geht. Gott kennt die Motivation aller Handlungen, und deshalb ist er auch der Einzige, der richtig, wirklich richten kann. Deshalb ermahnt auch Paulus die Gläubigen in Römer 12, 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum. Wem? Dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Liebe Freunde, wir müssen vor der Ungerechtigkeit nicht in einer frommen Verblendung die Augen verschließen und ja, das ist doch nicht so schlimm. Nein, Ungerechtigkeit bleibt Ungerechtigkeit. Aber wir selbst müssen einen Schritt zurücktreten, wie das Paulus hier macht und sagt, Geliebte, gebt Raum dem Zorn Gottes. Er wird vergelten, er wird zum Recht kommen. Liebe Freunde, Rache hat bei Gott nichts zu tun mit einem unbeherrschten Wutanfall, sondern mit gerechter Vergeltung für Ungerechtigkeit. Wenn nun der Psalmist hier in dem ersten Vers nach Rache schreit, dann ruft er eben dort, wo die irdische Gerechtigkeit versagte, das Eingreifen Gottes herab. Für das Volk Israel war Rache und Vergeltung im Zeitalter des Gesetzes angemessen. Aber für Gläubige, die wir heute im Zeitalter der Gnade leben, ist es deplatziert. Hier im Neuen Bund werden wir aufgefordert, unsere Feinde zu lieben, Böses mit Gutem zu überwinden, zu erdulden, zu erleiden und zu ertragen. Selbstredend ist davon natürlich Selbstverteidigung und Hilfestellung gegenüber akut bedrohten Menschen ausgenommen. Das ist ja ganz klar. Das sind dann unsere Nächsten, die unsere Hilfe brauchen. Aber wenn es um uns selber geht, dürfen wir nicht eingreifen. Wenn wir bedroht und ungerecht behandelt werden, sollen wir es Gott anbefehlen. Er macht's wohl. Jemand hat einmal gesagt, kein Mensch darf Rache üben, nur der, dem alles Gericht übergeben ist. Die Rachepsalmen sind Lieder aus der Zeit des Wiederkommens des Herrn, wenn er furchtbar Rache nehmen wird an allen, die sein Volk verfolgt haben. Liebe Freunde, nur wenn wir die prophetische Bedeutung dieses Psalms erkennen, wird uns auch dessen Wortwahl verständlich. Vers 2, da heißt es, erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn. Also mach dich auf, wie vorhin im Vers 1, leuchte hervor, komm, tritt in Erscheinung. Wie lange sollen die Gottlosen, o Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Ja, aber das sind brennende Fragen. Herr, wie lange noch? Wie lange noch? Nun, wer ist dieser Richter, von dem hier der Vers 2 spricht? Wer ist dieser Richter? Wer ist dieser Richter? Im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 22 heißt es, denn der Vater richtet niemand, sondern er hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Also, von wem spricht hier David prophetisch? Von Jesus? In der grauenhaften Trübsalzeit werden die Verfolgten nach Jesus schreien. Das ist eben der gläubige Überrest. Das sind Menschen, die an Jesus glauben in dieser Zeit. Und sie sagen, Herr, erhebe dich. Komm hervor, komme bald, Herr, wie lange noch? Im Wortgebrauch der Psalmen sind die hochmütigen Menschen, die sich ganz bewusst gegen Gott erheben und dabei noch frohlocken. Sie frohlocken, sagt der Vers 3 am Schluss. Sie frohlocken. Sie freuen sich, wenn sie alle göttlichen Ordnungen überschreiten. Jesu Erscheinen in großer Kraft und Herrlichkeit wird diesem Frohlocken ein Ende machen. Dann werden alle Klageseufzer, die schon seit Generationen von Bedrückten, Verfolgten, Geplagten, die zum Thron Gottes emporgestiegen sind, erhört. Dann werden auch insbesondere die Lästerung aller gottlosen Menschen aufhören. Insbesondere die Lästerung des Gottlosesten aller Gottlosen, nämlich des Antichristen. 2. Thessalonicher 2, Vers 8, dort sagt Paulus das sehr dramatisch, wenn es um den Antichristen geht, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Das wird eben am Ende dieser 7 Jahre kommt der Herr wieder und als erstes wird der Antichrist beseitigt. In der nächsten Strophe, die wie gesagt wie alle anderen weiteren aus 4 Versen besteht, geht es um bedrückende Situationen. David wird jetzt ganz konkret und beschreibt, warum der Gläubige über es schreien wird, Herr, wie lange noch? Vers 4, sie halten Freche und viele reden. Stolz überheben sich alle Übeltäter. Ist es nicht das, was wir Tag für Tag in den Medien hören und sehen? Und wie gesagt, es geht hier nicht in erster Linie um die allgemeine Weltsituation, sondern spezifisch auch Israel. Was sich die islamische Welt und die Medien an frechen Reden und arroganten Überheblichkeiten gegenüber Israel erlauben, das ist grotesk. Am 20. April twitterte zum Beispiel der als besonders hart bekannte General der iranischen Revolutionsgarden, Vizekommandant Hossein Salami, über Israel: Hab keine Hoffnung in die USA und Großbritannien, bis diese kommen, wirst du nicht mehr da sein. Das kleinste Ziel wird deine Existenz sein. Du wirst es nicht ertragen können und wenn du fliehst, hast du nur den einen Weg, das Meer. In einem früheren Tweet warnte Salami: Die Hände sind am Abzug und die Raketen sind bereit und werden jeden Moment gestartet, wenn der Feind einen finsteren Plan hat. Nord und West von Israel sind im Feuer. In der Kreuzung des Feuers, du wirst nicht entkommen. Du lebst im Maul des Drachen. Das ist genau das, was hier steht. Freche Reden, viele Reden. Ein prophetischer Psalm. Im Vers 5 sehen wir, wie schon vorhin angesprochen, dass es um Israel geht. David wusste doch genau, wenn er sprach: Dein Volk, o Herr, zertreten sie und unterdrücken dein Erbteil. Ja, zu der Zeit gab es nur das Volk Israel. Er spricht über das Bundesvolk Gottes und nicht um das Volk des neuen Bundes, der Gemeinde Jesu. Nur so nebenbei sehen wir hier zum Beispiel, wie auch in den anderen Versen natürlich, etwas von der hebräischen Poesie. Im Deutschen ist es ja so, die Poesie, die wird durch gleiche Anzahl betonter und unbetonter Silben erreicht und durch Reim. Also, ihr kennt ja dieses Lied: Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich auch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das ist richtig schön passend. Aber das kann man zum Beispiel ins Französische oder Englische oder Spanische oder ins Holländische nicht 1:1 übersetzen. Das kann man nur irgendwie so sinngemäß machen. Aber die Bibel möchte ja eigentlich übersetzt werden, konkret 1:1 in alle Sprachen dieser Welt. Und deshalb hat eben Gott mit der hebräischen Poesie eine andere Ausrichtung. Dort geht es nämlich um Betonung und Akzentuierung wichtiger Worte. Das sieht man vor allem im hebräischen Text selber. Das kommt jetzt weniger rüber in der Übersetzung. Aber vor allem geht es in der hebräischen Poesie um Parallelismus. Parallelismus bedeutet, dass ein Vers jeweils aus zwei Zeilen besteht. Ich habe euch das hier dargestellt. Ihr seht das hier auch gut. Dein Volk, o Herr, zertreten sie. Und dann habe ich einen Gedankenstrich gemacht. Es gibt alte Übersetzungen, die teilen das auch noch so auf. Ich denke, die alte Elberfelder, die hat diesen Gedankenstrich noch drin gehabt. Und die zweite Verszeile wäre dann, und unterdrücken dein Erbteil. Parallelismus bedeutet nun, dass die zweite Verszeile der ersten gegenübergestellt wird, entweder dass sie die gleiche Aussage wiederholt mit anderen Worten oder dass sie die gleiche Aussage des ersten der ersten Zeile ergänzt oder ein Gegenteil darlegt. Und wenn man das weiß und das vor Augen hat, dann liest man die Psalmen ganz anders. Auch das Buch Hiob zum Beispiel ist zu einem großen Teil in dieser Form geschrieben. Das ganze Buch Hiob, man liest das so als Fließtext, aber das sind immer Zeilen, die einander ergänzen oder weiterführen oder das Gleiche sagen, beziehungsweise das Gegenteil. Also ein ganz wichtiger Aspekt zur Verstehung des Textes. Wir kommen dadurch noch viel tiefer. Zum Beispiel jetzt hier in diesem Vers 5, dein Volk, o Herr, zertreten sie. Und diese Aussage wird dann das Gleiche gesagt mit anderen Worten. Statt zertreten wird hier unterdrücken verwendet und dein Volk wird hier als Erbteil genannt. Also wir sehen hier, wie das zusammenhängt, und wir dürfen dann den Fehler nicht machen, wenn wir im Neuen Testament lesen, ja, wir sind Erbe Gottes und es ist für uns ist ein herrliches Erbe bereit, dass wir da denken, ja, das spricht von uns. Nein, wir müssen den Vers genau sehen. Um was geht es hier? Es geht um das Volk Gottes und in diesem Zusammenhang um den Erbteil. Eine Vergeistlichung auf die Gemeinde Jesu ist hier also ausgeschlossen. Selbstverständlich spricht David hier prophetisch nicht nur von den äußeren Feinden Israels, sondern auch von Menschen in Israel selber. Man hat Hemmungen darüber eigentlich zu reden, aber die große Trübsal ist eine Gerichtszeit über das gottlose Israel. Der Prophet Jeremia spricht von der Drangsal Jakobs. Der Prophet Zacharia beschreibt diese Zeit als eine Zeit, in der zwei Drittel der Juden ums Leben kommen werden in Israel, weil sie eben Gottlose sind, die gerichtet werden. Das ist wirklich eine bedrückende Situation, die der Vers 6 zum Beispiel aufzeigt. Witwen und Fremdlinge erwürgen sie. Und daneben die Ergänzung, sie ermorden Waisen, das wäre dann eben die zweite Zeile. Das sind schutzlose Menschen, Witwen, das sind Frauen, deren Männer gestorben sind, die waren schutzlos in der damaligen Zeit. Fremdlinge, das waren schutzbedürftige Menschen, die müssen wir übrigens unterscheiden von Menschen, die nur hierher kommen, um auszunützen und profitieren und dann noch freche Reden zu halten und ungehörige Anforderungen stellen, beziehungsweise Forderungen. Also, wenn es um Schutz geht, dann müssen wir helfen. Wenn Menschen in Not sind, dann müssen wir helfen. Mit diesem Verhalten, dass sie Witwen und Fremdlinge erwürgen und Waisen ermorden, also Kinder, deren Väter und Mütter gestorben sind, mit diesem Verhalten ziehen sie sich den direkten Zorn Gottes zu. Hat doch Gott in 5. Mose 10 ausdrücklich festgehalten, denn der Herr, euer Gott, er ist der große Gott, der Gott der Götter, Der Herr der Herren, der mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht anzieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt? Ja, was kommt denn nach einer derartigen Rede zu Allmacht Gottes? Was will er da für einen Punkt betonen? Sehr interessant. Der Weise und der Witwe Recht verschafft und dem Fremdling lieb hat, sodass er ihm Speise und Kleidung gibt. Das heißt, wenn es um die schutzbedürftigsten Menschen geht, dann kommt Gott ganz besonders mit seiner allergrößten Allmacht ins Spiel. Der Grund für die Abartigkeit dieses Tuns wird hier in unserer Strophe auch noch genannt. Am Schluss, im Vers 7. Und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht da nicht und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Seht ihr, liebe Geschwister, wenn die Gottesfurcht abnimmt und die Gotteserkenntnis nachlässt, entwickelt sich die Menschheit eben nicht zum Besseren. Es wird alles friedlicher, es wird alles humaner, sozialer. Das Gegenteil ist der Fall. Sie entwickelt sich zum Schlechteren, zum Bösen. Denn wenn es keinen Gott gibt, dann kann ich machen, was ich will. Ohne Gott bin ich niemandem gegenüber mehr zur Rechenschaft schuldig. Und so wird aller Verdorbenheit Tür und Tor geöffnet. Die Saat geht auf und die Früchte werden in Israel und auch in aller Welt immer mehr sichtbar. Wer sind denn die allerschutzlosesten Menschen auf dieser Welt? Kinder, ja. Wer ist noch schutzloser als die Kinder? Die ungeborenen Kinder, die haben nicht mal eine Stimme. Laut einer Meldung vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden wurden im vergangenen Jahr 101.209 ungeborene Kinder im Mutterleib getötet. Schrecklich. Das entspricht der Gesamtbevölkerung von Hildesheim. Heute hat Hildesheim ziemlich genau diese Anzahl Einwohner. Einfach mal weggetan. Wir wollen euch nicht. Es gibt ja keinen Gott, der mich zur Rechenschaft ziehen könnte. Und dann sagen sie genau das. Der Herr sieht es nicht, der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Liebe Freunde, achtet Gott wirklich nicht drauf? Herr, wie lange noch? Wie lange noch müssen wir auf sein Eingreifen über schreiendes Ungerechtigkeit warten? Vielleicht ist eben Gott am Handeln auf eine Art und Weise, wo wir es gar nicht realisieren. Sehen wir in der aktuellen Islamisierung von Westeuropa ein Handeln Gottes? Seht ihr, es ist so, mir scheint es so, wie wenn Gott sagen würde, okay, mich, den lebendigen Gott, mich wollt ihr nicht. Und dann gebe ich euch einen anderen Gott, den Gott des Islams. Einer, bei dem Liebe ein Fremdwort ist. Ich, der ich gesagt habe, ich bin gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Mich wollt ihr nicht? Okay, ich gebe euch einen anderen Gott. Einer, der herrscht, der brutal ist. Was wir sehen mit dem Islamischen Staat. Brutal. Alles, was sich anders erhebt, wird niedergemetzelt, geköpft, geschlitzt, schwangere Frauen, alles vergewaltigt. Und der kommt hierher. Ich zeige euch einen anderen Gott, wenn ihr mich, die lebendige Quelle, verlasst. Was erleben wir in unseren Tagen? Der alte Luther, Der sah vor 500 Jahren in der damaligen drohenden Islamisierung, die Türken standen ja auch kurz vor Wien. Ja, der Luther sagte, ich habe keine Angst vor dem Islam, denn der Islam ist die Peitsche Gottes über die Gottlosigkeit der Kirche. Und liebe Freunde, wir stehen genau in dieser Situation. Wo wird denn das Wort Gottes gepredigt? Wo wird die Wahrheit der Bibel auf den Leuchter gestellt? Ach, das kann man doch nicht alles so genau nehmen, was die Bibel da sagt. Ah, man weiß es nicht so genau, ob das sich so und so verhält. Gottlosigkeit in Gotteshäusern. Und das Gericht kommt. Das Gericht kommt. Gott lässt sich nicht spotten. Gerade in dieser Hinsicht äußert David nun in der dritten Strophe beunruhigende Warnungen. Beunruhigende Warnungen. Vers 8. Nehmt doch Verstand an, ihr Unvernünftigen unter dem Volk, ihr Toren, wann wollt ihr einsichtig werden? Ich liebe das so an der Bibel, dass sie so herrlich politisch unkorrekt ist. Ja. Gottlose Menschen werden hier von David bezeichnet als unvernünftig und dumm. Aber man getraut sich das fast nicht mehr zu sagen, aber steht jetzt einfach mal so hier geschrieben. Mit unvernünftig werden an anderer Stelle sogar instinktgetriebene Tiere bezeichnet. Was für eine vernichtende Beurteilung des modernen Menschen, der Weisheit mit Wissen vertauscht hat. Wissen, das ist alles. Aber es geht darum, weise zu sein, klug zu sein. Vers 9, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Was für ein genialer Gott, der gesprochene Worte in Form von Schallwellen in unser Innenohr dringen lässt, dort in Nervenimpulse umwandelt und schließlich zum Gehirn transportiert. Was für ein genialer Gott, der das Auge geschaffen hat, dass wir von Gegenständen ausgehende elektromagnetische Wellen in einem hochkomplexen Vorgang so umgeformt bekommen, dass wir Farben, Licht und Formen wahrnehmen können. Tja, sollte der nicht sehen? Das sind natürlich rhetorische Fragen, die eine Bejahung voraussetzen. Ja klar kann der sehen, ja klar kann der hören. Und er hat nicht nur die allerkleinsten zellularischen und molekularen und atomaren Bestandteile des Körpers unter Kontrolle, sondern auch das Große. Davon zeugt der nächste Vers, Vers 10, der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen, er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Liebe Freunde, es ist Gott, der Könige einsetzt und Könige absetzt. Gott ist der Herr über die Geschichte. Also regt euch nicht über einen Putin oder über einen Trump auf oder über Angela Merkel. Nein, Gott hat sie eingesetzt. Wenn wir die Möglichkeit haben zu wählen, dann sollen wir natürlich denjenigen Kandidaten, die zur Wahl stehen, die am ehesten noch biblische Werte vertreten, die Stimme geben. Aber letztendlich hat Gott diese Welt unter Kontrolle. Gott sitzt im Regiment. Gott setzt Könige ein und Könige ab, sagt der Prophet Daniel ganz ausdrücklich. Er hat einen Plan, einen Heilsplan. Ja, sollte der nicht strafen? Seht ihr? Ein kleines Beispiel aus der Geschichte. Wo sind denn die gottlosen Kaiser aus der römischen Zeit, vor denen die Juden und Christen des 1. und 2. und 3. Jahrhunderts sich derartig gefürchtet haben? Wo sind sie? Heute nennen wir unsere Hunde Cäsar und Nero. Gott sitzt im Regiment. Gott hat diese Welt unter Kontrolle. Was für eine erschreckende Aussage muss es sein für jemanden, der nachdenkt über die Zusammenhänge, wenn er erkennt, dass Gott eben nicht taub, blind und unwissend ist, sondern alles sieht, was wir sehen, alles hört, was wir hören und auch alles registriert, was wir sagen und tun. Sogar die tiefsten Gedanken im Herzen sind ihm bekannt. Alle unsere Machenschaften, Erfindungen und Pläne, Gott merkt sie sich. Und einmal muss der Mensch sich dafür vor dem gerechten Richter verantworten. Das sind beunruhigende Warnungen. Aber für denjenigen Mensch, der sich diese zu Herzen nimmt und ans Kreuz flüchtet und dort Vergebung und Befreiung erfährt, für den hat David in seinem Lied, das ist die vierte Strophe, befreiende Gewissheiten. Befreiende Gewissheiten. Seht ihr, Notzeiten sind für die Völker immer Gericht. Aber Notzeiten für Kinder Gottes sind eben ein Segen. Mit einer besonderen Seligpreisung für gottesfürchtige Menschen in Not wechselt der Fokus auf Worte der Hoffnung, des Glaubens und Vertrauens. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Notzeiten für uns Kinder Gottes sind Segenszeiten. Wie hat es einmal Luther gesagt, Anfechtung lehrt aus Wortmerken. Gerade dadurch fragen wir den Herrn, wir suchen den Herrn, wir wandeln mit dem Herrn, vor allem dann, wenn es uns eben eng wird, wenn es schwierig wird, dann suchen wir ihn. Und das sind Segenszeiten. Jemand hat einmal gesagt, wenn Gott seine Kinder sofort von ihren persönlichen Problemen befreite, dann würde er sich nicht erziehen, sondern verziehen. Dann könnten diese verzogenen Gören niemals im Glauben oder Charakter reifen. Im Neuen Testament gibt es ein ganzes Kapitel, das sich diesem Thema annimmt, nämlich Hebräer Kapitel 12. Dort wird ganz deutlich gezeigt, dass Züchtigung niemals Strafe ist, sondern Ausdruck der besonderen Liebe des Vaters für seine Kinder. Strafe, deine und meine Strafe, die ist am Kreuz bezahlt. Wenn sie nicht vollständig bezahlt wäre, und du würdest jetzt sterben, da hättest du ein Problem in der Ewigkeit. Also, die Strafe ist vollständig bezahlt. Vollständig. Und alles, was du jetzt erfährst, das ist liebevolle Zurechtbringung des himmlischen Vaters, der dich an der Hand nimmt und sagt, so, jetzt gehen wir mal diesen Weg. Weil der bessere ist. Weil du auf diesem Weg vielleicht die Treppe hinunterfallen würdest. Gott hat Gedanken des Friedens über unserem Leben und nicht des Leides. Also, wenn ihr schwere Zeiten habt, wenn ihr Notzeiten habt, natürlich, wenn Sünde da ist, wenn falsche Wege eingegangen worden sind, dann hat es sehr wohl etwas mit härterer Zurechtbringung zu tun, aber niemals mit Strafe, sondern mit Züchtigung, mit härterer Zurechtbringung. Aber der normale Fall ist der, dass Gott uns einfach verändern will, in sein Bild umgestalten, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass er verherrlicht wird in unserem Leben. Niemand im Volk Israel und auf der ganzen Welt soll sich hier in diesem Psalm im Klaren sein, das Gericht ist ohne Umkehr und Sündenvergebung absolut gewiss. Bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Herr, wie lange noch bekommt hier eine Teilantwort? Wir bekommen Ruhe vor diesen Tagen des Unglücks, vor diesem Gerichtstag durch das Kreuz. Aber dem Gottlosen wird die Grube gegraben und diese Zeit kommt. Und genauso gewiss ist auch Gottes bedingungslose Treue zu Israel. Also ihr seht, was David hier in wenigen Versen für Themen hineingepackt hat. Das ist gewaltig, wie der Mann inspiriert war von Gott. Vers 14, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen. Hier haben wir wieder diesen Parallelismus. Sein Volk, sein Erbteil, nicht verstoßen, nicht verlassen. John MacArthur, der bekannte amerikanische Bibellehrer, der hat einmal gesagt, dass dieser Vers 14, der ist die Basis, die lehrmäßige Grundlage für alle Königspsalmen 93 bis 100. Dieser eine Vers, auf dem basieren diese Psalmen, nämlich dass Gott zu seinen Verheißungen steht. In Psalm 94 wird 11-mal der hebräische Eigenname Yahweh beziehungsweise die Kurzform Yah verwendet. In unserer Übersetzung, das ist hier die Schlachterbibel, die ich hier Ihnen immer wieder zeige, wird das mit Herr wiedergegeben. Ihr seht das hier, dieses Herr und Herr. Jedes Mal, wenn Herr mit Großbuchstaben geschrieben wird, steht im hebräischen Text Yahweh oder Yah. Was will der Psalmist, was will David mit dieser 11-maligen Wiederholung denn betonen? Gerade hier in diesem Vers, in diesem Lied, 11-mal. Mit Yahweh will er zum einen Gottes unausforschliche, unveränderliche, ewige Selbstexistenz betonen. Wie hat sich Gott dem Mose vorgestellt? Ich bin, der ich bin. Ja. Zum anderen wird mit diesem Namen seine absolute Treue als Bundesgott Israels betont. Diese auffallend häufige Erwähnung soll besonders diesen Aspekt betonen, wie das 1. Mose 17,4 sagt, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Gott hat verheißen. Gott hat versprochen. Bezüglich Israel, du bist mein Volk, Israel ist mein Land und am Ende der Tage werde ich dich wieder sammeln. Also mit der Sammlung Israels, die am 14. Mai 1948 ihr 70-jähriges Jubiläum feiert, befinden wir uns in der Endzeit, schon 70 Jahre, am Ende der Tage werde ich dich wieder sammeln. Ja, der Herr wird sein Erbteil nicht verstoßen. Hier steht da noch eine Zukunft vor. Er wird es nicht verstoßen. Das ist noch ausstehend. Für alle zukünftigen Generationen sollen es wissen, Gott wird sein Volk, sein Erbe nicht verlassen. Und diesen Vers hat dann Paulus im Römerbrief aufgegriffen, in Kapitel 11, Vers 1. Das kann man sich so gut merken. 1,1,1, Römer 1,1,1, da geht es um Israel. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und die Antwort lautet, das sei ferne. Das ist im Griechischen der stärkste Ausdruck zum Zurückweisen einer Aussage. So quasi, Leute, wie könnt ihr überhaupt das denken? Geht nicht. Was für eine Beruhigung, wenn wir heute nach Nahost gucken. Was für ein Trost für den Gläubigen Israels in der Trübsalzeit, für den gläubigen Überrest, wenn Israel in allergrößte Bedrängnis gerät. Und auch wir, liebe Geschwister, wir, die wir nicht zum irdischen Volk Gottes, zum himmlischen Volk Gottes gehören. Epheser 1 sagt ja, dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen an himmlischen Örtern. Euer Bürgerrecht, sagt Paulus im Philipperbrief, ist im Himmel. Also Israel ist das irdische Volk. Wir sind das himmlische Volk. Und auch das himmlische Volk hat einen Bund, den neuen Bund, am Kreuz, durch sein Blut. Und auch dieser Bund ist sicher. Römer 8, 39 sagt, wer vermag uns zu scheiden? Nichts und niemand vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die letztendliche Lösung für alle Probleme ist die Wiederkunft Jesu. Davon spricht der letzte Vers dieser Strophe. Denn zur Gerechtigkeit kehrt das Gericht zurück und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Hier sehen wir eine Erweiterung der ersten Verszeile, ein neuer Gedanke, der den ersten von der ersten Zeile erweitert. Also zum einen heißt es, es kommt einmal die Zeit, wo wieder gerecht gerichtet wird, wo die Rechtsprechung zur Gerechtigkeit zurückkehrt. Wenn der Herr kommt, wird endlich wieder gerecht gerichtet werden. Und im zweiten Versteil heißt es, die von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Ja, wer wird dann den Herrn Jesus folgen? Ich denke, Judas Vers 14 bis 15, das letzte Buch im Neuen Testament, das letzte Lehrbuch vor der Offenbarung, wir haben hier einen Hinweis auf das, was hier geschrieben steht. Nämlich, dass Jesus nicht alleine kommt, sondern mit der verherrlichten Gemeinde. Er wird hier gefolgt werden von Herzen Aufrichtigen. Ja, wer sind denn die von Herzen Aufrichtigen? Die wirklich eben ein aufrichtiges, ein wiedergeborenes Herz haben. Judas, Vers 14 bis 15, beschreibt das so: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Ja, wer sind diese Zehntausende? Das ist die schon vorher entrückte Gemeinde, die dann 7 Jahre später wiederkommen wird mit Christus. Wieso kommt der Herr? Vers 15, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Genau der Inhalt von unserem Psalm. Die Gottlosen, die Taten, sie werden gerichtet. Judas sagt, um Gericht zu halten gegen die Gottlosen, wegen ihrer gottlosen Taten. Und interessant, es heißt hier, wegen all der harten Worte haben wir nicht, ich glaube, das war Vers 4, gelesen, stolz überheben sie sich und halten viele und freche Reden. Genau das, was hier steht. Ihr seht, das zeigt, wie die Bibel ein einheitliches Bild auch von endzeitlichen Ereignissen bringt. Wir müssen hier nicht krampfhaft hier einen Vers und hier einen zusammensuchen und dann unser eigenes Bild machen. Nein, wir müssen genau hinsehen und genau lesen und das dann genau einordnen. Und das gibt ein wunderbares Bild, das für den Gottlosen erschreckend ist, aber für den Gläubigen einen herrlichen Ausblick. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder der andere, ja, das ist ja herrlich, unsere Zukunft in Jesus ist sicher, auch die Zukunft Israels. Aber dieser Herzensfrieden gibt mir zwar Ruhe für meine Situation, aber was rundherum geschieht, läuft ja immer noch weiter. Wer hilft mir denn konkret persönlich, und zwar jetzt? Diese Frage wird beantwortet in der 5. Strophe. Belebende Tröstungen, belebende Tröstungen. Dort sagt David, wer steht mir bei gegen die Bösen und wer tritt für mich ein gegen die Übeltäter? Ja, wer hilft mir denn? Ich brauche doch jetzt Hilfe. Wer hilft mir? Vers 17, wäre der Herr nicht meine Hilfe gewesen, wenig fehlte, meine Seele hätte in der Totenstille gewohnt. David berichtet hier von ganz persönlich erlebten, lebensbedrohlichen Situationen, die beinahe fatal ausgegangen wären, hätte der Herr nicht eingegriffen. Seht ihr, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gleichzeitig hatte er nebst den körperlichen Nöten innere, seelische Nöte, die ebenfalls durch Gottes mächtiges Eingreifen abgewendet wurden. Das geht ja auch Hand in Hand. Man hat schwer im Körper und so schnell ist man dann auch schwer betrübt im Herzen. Und das zeigt der Vers 18, so oft ich sprach in meinem Mein Fuß ist wanken geworden, hab deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Darf ein Christ Angst haben? Ja klar, aber David zeigt, wie wir damit umgehen sollen. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Herrlich. In den wenigsten Fällen bekommen wir eine Antwort auf die Frage, warum greift der Herr nicht ein? Was wir bekommen, sind Tröstungen und die Gewissheit, du bist nicht allein. Ja, Spurgeon hat es einmal so gesagt, Gott lässt die Seinen wohl sinken, aber niemals ertränken. Gott kommt zum Ziel. Er sitzt im Regiment. Deshalb lasst uns mit Freimütigkeit herzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Umstände um uns herum, die sind aber nicht gelöst. Unser Herz ist gelöst von den Umständen. Wir haben Hilfe vom Herrn. Und deshalb kommt der Psalmist in der letzten Strophe noch einmal auf sein Anfangsthema zurück. Die Gottlosen, wann werden sie gerichtet? Und er verkündigt bedrohliche Vergeltungen. Bedrohliche Vergeltungen. Vers 20. Sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben, der Unheilschaft durchs Gesetz? Hier wird der Herrscher angesprochen, der das Recht verdreht. Es sind die rechtlichen Mittel, um Ungerechtigkeit zu legalisieren und um schließlich die Gerechten verurteilen zu können. Und genau das wird der Antichrist tun. Und wer hat denn die ultimative gerichtliche Ungerechtigkeit über sich ergehen lassen müssen? Spricht dieser Vers nicht prophetisch von Jesus? Vers 21, sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Genau das ist doch in Karfreitag geschehen. Die Ungerechten holen sich den Gerechten das unschuldige Blut. Wie sehr musste Jesus, der einzig wahrhaft Gerechte, unter der damaligen Ungerechtigkeit leiden? Liebe Freunde, niemand hat deshalb auch mehr Verständnis für ungerecht verurteilte Menschen als Jesus. Und deshalb ist er der größte Trost und der größte Schutz vor aller Ungerechtigkeit. Deshalb jubiliert hier David zum Schluss dieses Liedes. Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden. Mein Gott, der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Wenn du dich bei Jesus verbirgst, dann lass dir von niemandem einreden. Du drückst dich vor der Verantwortung oder weist feige zurück. Oh nein, bei Jesus findet dein Herz Ruhe, Sicherheit, um im Kampf Widerstand zu leisten, um im Kampf standhaft zu bleiben, gegen den Feind bestehen zu können. Und schließlich bekommen wir mit dem letzten Vers dieses Liedes die Gewissheit, Gott hat dein Schreien gehört, Gott wird auch das Schreien des gläubigen Überrests Israel hören. Und er lässt ihr Unrecht auf sie selber zurückfallen und da wird sie durch ihre eigene Bosheit vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Und ein Stück weit sehen wir das schon heute an einem der absoluten Todfeinde Israels. Seit der Staatsgründung 1948 hassen die Syrer Israel bis aufs Blut. Da gab es keinen Friedensvertrag. Das Maximum war sogenannte Waffenstillstandslinien. Und heute? Man getraut sich diese Verbindung fast nicht anzusprechen, aber die Fakten sind erschreckend. Die Hälfte des syrischen Volkes ist auf der Flucht. 500.000 Syrer sind getötet worden. genau wie es hier steht, Gott wird sie durch ihre eigene Bosheit vertilgen. Ein Syrer gegen den anderen, die Hälfte auf der Flucht, 500.000 getötet. Genau wie es hier geschrieben steht. Und so wird es letztendlich allen Nationen ergehen, die sich gegen Israel wenden, denn letztendlich tasten sie den Augapfel Gottes an und sie wenden sich direkt gegen den Gesalbten Israels. Ja, wir fragen, Herr, wie lange noch? Wie lange noch werden die Gerechten unterdrückt und verfolgt? Warum greift der Herr nicht ein? Weil noch Gnadenzeit ist, liebe Freunde. Es ist noch Gnadenzeit. Petrus sagt das wie folgt in 2. Petrus 3, 9-10. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es etliche für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße haben. Deshalb nutzen wir die Zeit, die wir noch haben. Denn, Vers 10, da kommt die große Wende. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und so beten wir zum Schluss mit David in Psalm 25, 22. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Ja, die Erlösung wird die Wiederkunft Jesu sein. Nutzen wir die Zeit. Wer weiß, wie bald der Herr kommt. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass du treu und wunderbar für die Deinen sorgst, für dein geliebtes Volk Israel, aber auch für uns. Und dass dein Wort absolut gewiss ist. Hilf, dass wir heute schon ein Leben leben, das dich ehrt. Ein Leben, das andere von dir auf dich hinweist. Hilf uns, ganze Sache zu machen, wo wir es nicht getan haben. Hilf mit dir wirklich zu rechnen, bis dass du wiederkommst. Und wir beten, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.